Warum nicht sein kann, was nicht sein darf. Zwischen den zahlreichen Briefen von Hilfesuchenden befand sich Ende Juli 1990 auch ein Schreiben von der Kreisverwaltung Warendorf mit einer Untersagungsverfügung und der Androhung eines Zwangsgeldes von 3000 Mark, sollte ich weiterhin als Heilpraktiker ohne Bestallung tätig sein. Wie? Heilpraktiker? Ich? Ich sah mich überhaupt nicht als solchen. Und von dem Gesetz, gegen das ich verstoßen haben sollte, wusste ich auch nicht. Ich fühlte mich irritiert. Das musste ein Missverständnis sein. Aber das ließe sich ja schnell aufklären, dachte ich mir voller Naivität und unterschätzte den Hinweis am Ende des Behördenschreibens. Das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung dieser Untersagungsverfügung ist gegeben, weil ansonsten weiterhin eine Gefahr für die Volksgesundheit besteht. Ich bat also um ein Gespräch mit dem leitenden Kreismedizinaldirektor. Etwas mulmig war mir schon auf dem Weg zum Termin. Schließlich hatte niemand gerne mit Behörden zu tun, besonders dann nicht, wenn man etwas angestellt haben soll, was man gar nicht getan hatte. Ich kam in ein Verwaltungszimmer, in dem zwei Leute saßen. Ich wusste gar nicht, wer der Arzt und wer der andere war. »Wieso zu zweit?«, fragte ich erstaunt. »Ich hatte doch einen Termin mit dem Medizinaldirektor.« Darauf gab der sich zu erkennen und erklärte, »Sie können Ihr Gespräch haben, aber nur in Gegenwart des Rechtsbeistandes des Kreises.« »Aha, das war also der zweite Mann.« »Ist denn das nötig?«, fragte ich verwundert. »Unbedingt«, wurde mir erklärt. »Sie könnten ja hinterher in der Öffentlichkeit etwas behaupten, was hier gar nicht gesagt wurde.« Das saß in der Magengrube. Man vermittelte mir das Gefühl, ich sei ein Krimineller, dem man von Anfang an klar machen musste, wer hier das Sagen hatte. Ich versuchte, die Situation zu entspannen. »Mensch, Kinder, was soll denn das? Ich mache doch nichts gegen die Schulmedizin. Ich arbeite ja mit Ärzten zusammen«, argumentierte ich. »Und wenn das, was ich tue, den Leuten hilft, ist es doch in Ordnung. Mach doch mal nicht so ein Theater.« Ebenso gut hätte ich gegen eine Betonwand reden können. Mir wurde in schönstem Amtsdeutsch erklärt, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Verwirrt und völlig verunsichert verließ ich das Amt. Was ist denn bloß los und wie meinen die das? Ich suchte das Gespräch mit Freunden und Bekannten, um eine Erklärung zu finden. Die Buschtrommeln des Dorfes trugen die Nachricht von der Verfügung auch in die Glocke-Redaktion. Die kümmerte sich um das Thema, fragte beim Amt nach, und so konnte ich bald darauf die Ansicht der Verwaltung nachlesen. Kapieren konnte ich sie deshalb auch nicht besser. »Wir haben persönlich nichts gegen Herrn Drewermann, aber die rechtliche Situation ist nun mal ganz eindeutig«, erklärte der Pressesprecher des Kreises. »Nach § 1 des Heilpraktikergesetzes bedarf derjenige einer Erlaubnis, wer die Heilkünste ausüben will, ohne als Arzt bestallt zu sein.« Und er erläuterte, dass jede berufs- oder gewerbemäßig vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung von Krankheiten oder Körperschäden beim Menschen eine Ausübung der Heilkunde ist. Auch ist durch die Rechtsprechung eindeutig festgestellt worden, dass etwa Handauflegen und Bestreichen der betreffenden Körperstellen zur Beseitigung oder Linderung der Schmerzen, Beschwerden oder Leiden als Heilbehandlung im Sinne des Heilpraktikergesetzes anzusehen ist. Bei fehlender Erlaubnis ist eine Untersagung dieser Tätigkeit gerechtfertigt. Ich müsste, so wurde mir schon beim ersten Gespräch bedeutet, um weiter tätig sein zu dürfen, erst einmal eine Ausbildung zum Heilpraktiker absolvieren. Doch warum soll ich 2 Jahre an einer Heilpraktikerschule verbringen, wenn ich in der gleichen Zeit unzähligen Kranken helfen könnte? Wozu soll ich lernen, wie man Spritzen setzt und Medikamente verschreibt, wenn ich nie mit Spritzen und Rezeptblock, sondern nur mit meinen Händen arbeite? Dass man von mir eine Ausbildung und eine Prüfung verlangte, konnte ich ebenso wenig verstehen wie die Sache mit der Gefahr für die Volksgesundheit. Heilende Hände eine Gefahr für die Volksgesundheit? Ist Handauflegen eine kriminelle Tat? Hatte ich etwa falsche Hoffnungen geweckt? Nein, denn nie garantiere ich Heilung, weil ich die nicht garantieren kann. Und gesundheitsgefährdend hatte ich auch damals nicht gearbeitet. Bis heute verlange ich als erstes die Diagnose eines Arztes. Sagt mir jemand, er sei noch nicht beim Mediziner gewesen und habe keine Diagnose, schicke ich ihn sofort zurück. Und die, die zu mir in Behandlung kommen, wurden von Anfang an darauf hingewiesen, weiterhin den behandelnden Arzt zu konsultieren und zum Beispiel nicht die verordnete Dosis von Medikamenten ohne Rücksprache mit dem Mediziner zu verändern. Außerdem kamen schon damals praktisch nur Austherapierte zu mir, denen die Schulmediziner nicht mehr helfen konnte. Darauf wies sich die Kreisverwaltung ebenso hin wie auf die Ärzte, die selbst wegen einer Behandlung zu mir gekommen waren. Vergebens. Ich konnte vorbringen, was ich wollte. Man verwies auf die Vorschriften und blieb stur. Gut, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, was mir noch alles bevorstand. Ehemalige Patienten überschütteten die Leserbriefredaktion der Glocke und anderer Regionalzeitungen mit Schilderungen ihrer früheren Leiden und berichteten, wie ihnen geholfen wurde. Sie äußerten ihr Unverständnis über die Amtsverfügung, durch die anderen Bedürftigen meine Hilfe versagt werden würde. Ja, sie verfassten sogar Bittschreiben an den Petitionsausschuss des Landtages und des Bundestages. Vergebens. Denn, so hieß es, mit solchen Nichtigkeiten könnten sich beide Gremien nicht befassen. Innerhalb von 10 Wochen brachte der Postbote mehrere tausend Briefe in den Talweg. Diese Anteilnahme tat mir gut. Viele Mitbürger aus Einen demonstrierten mit Plakaten auf den sonst so ruhigen Dorfstraßen. Die Zeitungen berichteten darüber, was wiederum eine Flut von Leserbriefen auslöste. Zuspruch kam von vielen Seiten. Wie sollte ich auf die Forderung reagieren, meine Tätigkeit einzustellen? Vor der Tür standen weinende Menschen und baten um Hilfe. Da fragt man sich, bist du jetzt feige? Was ist denn wichtiger, der kranke Mensch, der deine Hilfe braucht, oder Beamte, die auf das Gesetzbuch pochen? Ich kann mir kaum etwas Schlimmeres vorstellen als kranke Menschen, die vor der Tür weinen und einen dann manchmal sehr heftig anklagen. Sie haben doch die Kraft von Gott bekommen, um Menschen zu heilen. Warum tun Sie es nicht? Sie wollen vor dem Gesetzgeber kuschen und uns nach Hause schicken? Wollen Sie, dass wir sterben? Das ging so tief unter die Haut, dass man es sich nicht vorstellen kann. Das war schlimm. Schließlich beschloss ich, meiner Berufung zu folgen und behandelte weiter, trotz der behördlichen Drohungen. Unterstützt von meinem Sohn Ralf, der inzwischen aus Spanien zu mir gezogen war und der erfreulicherweise auch über heilende Fähigkeiten verfügt.